Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Es ist Donnerstag, der 13. Januar. Herzlich willkommen zum Rabe Info, heute mit folgenden Themen. Warum Transparency International das Urteil im Zürcher Whistleblower-Prozess kritisiert. Wie sich der Deutsche Journalistenverband für zwei Kollegen einsetzt, die im Iran im Gefängnis sitzen. Und wie der Waffenstillstand der baskischen Untergrundorganisation ETA zu einer politischen Lösung im Baskenland beitragen kann. Amik Jane Mackay, schön, dass Sie dabei
sind. Rabe Info, 95,6.
Zuerst die Kurznachrichten heute von und mit Wilma Rall.
Gestern Morgen warfen Unbekannte mehrere Brandsätze gegen das Haus in Bern, in dem die tunesische Botschaft ihren Sitz hat. Der Sachschaden ist gering, wie die Kantonspolizei mitteilte. Über mögliche Hintergründe der Tat wollte weder die Polizei noch die tunesische Botschaft etwas sagen. Tunesische Oppositionelle aber gehen davon aus, dass der tunesische Staat selbst für den Anschlag verantwortlich sein könnte. Die Behörden würden versuchen, die friedliche Protestbewegung in Tunesien als Terrorismus zu verunglimpflichen. Das schrieb ein Schweizer Unterstützungskomitee für das tunesische Volk in einer Mitteilung an die Nachrichtenagentur SDA. Seit Wochen bekämpft die tunesische Regierung die Proteste gegen die Arbeitslosigkeit mit brutalem Polizeieinsatz. Bundesrat Didier Burkhalter will die Alternativmedizin wieder in die Grundversicherung nehmen. 5 alternative Behandlungsmethoden sollen ab nächstem Jahr wieder über die Grundversicherung abgedeckt werden. Seit Jahren wird um die Anerkennung der Komplementärmedizin als kassenpflichtige Leistung gerungen. Der Entscheid von Burkhalter gilt provisorisch bis Ende 2017. Bis dahin sollen die umstrittenen Alternativmethoden neu evaluiert werden. Zudem will Burkhalter den Verfassungsartikel zur Alternativmedizin umsetzen, den das Schweizer Stimmvolk angenommen hat. So soll die Komplementärmedizin in Studium von Ärzten, Apothekern und Zahnärzten eingebaut werden. Wegen Überschwemmungen und Erdrutschen in Brasilien sind mindestens 250 Menschen ums Leben gekommen. Besonders stark betroffen ist die Region rund um die Hauptstadt Rio de Janeiro. Tausende Menschen waren von der Außenwelt abgeschnitten und mussten ohne Strom und Telefon auskommen. Die brasilianische Marine soll mit Flugzeugen dabei helfen, Rettungskräfte und Ausrüstung in die betroffenen Regionen zu bringen. Und noch zum Wetter. Heute ist es meist stark bewölkt mit zeitweise Regen bei bis zu 10 Grad. Morgen Freitag ist es vorwiegend sonnig, bis am Morgen mit am Morgen noch Nebelfeldern bei milden 8 bis 13 Grad. Nach ausgedehnten Wolkenfeldern und etwas Regen am Morgen wird auch der Samstag recht sonnig und so bleibt es auch am Sonntag. Die Temperaturen am Wochenende liegen bei zwischen 7 und 12 Grad.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Transparency International kritisiert das Urteil im Zürcher Whistleblower-Prozess. 2 städtische Angestellte hatten Missstände im Zürcher Sozialdepartement aufgedeckt und gingen damit an die Presse. Dafür wurden sie nun vom Zürcher Obergericht verurteilt, wegen Verletzung des Amtsgeheimnisses. Die erste Instanz, das Zürcher Bezirksgericht, hatte die beiden Frauen noch freigesprochen. Das Obergericht machte diesen Entscheid nun rückgängig. Der Verein Transparency International, der sich in der Korruptionsbekämpfung engagiert, ist damit überhaupt nicht einverstanden. Warum? Fragte Wilmaral Jean-Pierre Méan, Präsident von Transparency International Schweiz.
Das Zürcher Obergericht hat 2 Whistleblowerinnen verurteilt, weil sie Missstände im Zürcher Sozialdepartement öffentlich gemacht haben. Die beiden Frauen waren städtische Angestellte, also Insider, die die Verhältnisse kannten. Und weil sie damit an die Medien gingen, haben sie eine schweizweite Debatte über den Sozialhilfemissbrauch ins Rollen gebracht. Dafür wurden sie nun aber verurteilt. Wie haben das die Richter des Zürcher Obergerichtes begründet?
Also es waren 2 Fragen zu entscheiden. Einmal die Amtsgeheimnisverletzung und die hat auch das erstinstanzliche Gericht, das Bezirksgericht, bejaht. Aber während das Bezirksgericht ein überwiegendes öffentliches Interesse als vorhanden angesehen hat, hat das Obergericht gesagt, es gab kein öffentliches Interesse an der Bekanntmachung dieser Missstände, dass die Amtsgeheimnisverletzung überwogen hätte.
Wie beurteilt man, ob die Öffentlichmachung von Missständen eben Amtsgeheimnisverletzung ist oder ob das öffentliche Interesse so groß ist, dass es eben keine Amtsgeheimnisverletzung ist?
Das ist eine Interessenabwägung durch den Richter. Eben in dem Fall sind die beiden Gerichte verschiedener Meinung gewesen. Und wir sind der Ansicht, dass im Falle von Missständen in einem Sozialamt, wenn das wichtige Missstände sind, dass ein öffentliches Interesse vorhanden ist. Wenn das Lappalien sind, dann ist es klar, dass das Amtsgeheimnis überwiegen sollte.
Transparency International kritisiert den Entscheid des Obergerichtes, also die Verurteilung der beiden Frauen, weil sie eine abschreckende Wirkung für zukünftige Whistleblower befürchten.
Ja, es ist klar, dass wenn Whistleblower nicht geschützt werden, dass sie sich zurückhalten werden. Also die Strafe ist nicht so schlimm, aber da gibt es Gerichtskosten und dann eine Parteientschädigung, also immerhin zusammen, glaube ich, 11.000 Franken. Also das wird sicher Whistleblowers nicht ermutigen, Missstände zu melden.
Transparency International fordert darum auch einen besseren Rechtsschutz für Whistleblower. In was könnte der bestehen oder was müsste konkret geändert werden?
Also einmal sollten Whistleblowers gegen eine Kündigung geschützt sein, beziehungsweise wenn ihnen gekündigt wird, dann sollten sie Anspruch auf Schadenersatz haben wegen missbräuchlicher Kündigung. Das ist das eine. Das andere, das wir meinen, dass man einführen sollte in Verwaltungen oder auch in privaten Gesellschaften, ist eine unabhängige Stelle, wo Missstände gemeldet werden können. Es ist nicht zweckmäßig zu verlangen, dass Whistleblowers Missstände ihrem Vorgesetzten melden. Nicht? Also die setzen sich dem Widerwillen des Vorgesetzten aus. Und wenn der Vorgesetzte an den Missständen beteiligt ist, dann wird er natürlich nichts unternehmen.
Ist das nicht auch das Problem mit diesen unabhängigen Stellen, dass wohl kein oder die wenigsten Arbeitgeber Interesse daran haben, dass irgendwelche Missstände an die große Glocke gehängt werden?
Nein, aber es kann natürlich auch eine Stelle innerhalb der Verwaltung oder der Gesellschaft sein, aber die muss einen gewissen Grad an Selbstständigkeit haben, die muss auch direkten Zugang haben zur Spitze der Organisation. Und wir meinen, dass Unternehmen oder Verwaltungen, die das einführen, auf Missstände aufmerksam gemacht werden können, ohne dass diese dann an die Öffentlichkeit gelangen. In diesem Fall von Frau Zopfi und Frau Wierer hätte die Meldung an die Öffentlichkeit vermieden werden können, wenn eine glaubwürdige Stelle bestanden hätte, wo diese Missstände hätten gemeldet werden sollen.
Sagt Jean-Pierre Méan, Präsident von Transparency International Schweiz. Ob die beiden Frauen den Fall ans Bundesgericht weiterziehen werden, ist noch unklar.
95,6. Rabe Info.
Hierzulande unabhängige Berichte über den Iran zu lesen, zu hören oder zu sehen, ist schwierig. Denn das Land lässt praktisch keine Journalisten einreisen und wenn sie im Land sind, dann stehen sie unter scharfer Kontrolle. Im Oktober sind zwei deutsche Journalisten in den Iran gereist, um mehr über Sakine Ashtiani herauszufinden, über eine Frau, die zum Tode verurteilt wurde und deren Schicksal in den westlichen Medien große Beachtung gefunden hatte. Doch die beiden Journalisten sind von ihrer Reise nicht zurückgekehrt. Sie sitzen in Iran im Gefängnis. Deutsche Journalistenverbände versuchen nun mit einer Inserate-Kampagne die Freilassung der beiden inhaftierten Journalisten zu erwirken. Mehr dazu im folgenden Beitrag.
Die beiden deutschen Journalisten Markus Hellwig und Jens Koch sitzen im Iran im Gefängnis. Am 10. Oktober wurden sie verhaftet, angeblich während einem Interview mit dem Sohn der zum Tode verurteilten Sakineh Ashtiani. Grund der Verhaftung sei gewesen, dass die Journalisten mit einem Touristenvisum in den Iran gereist sind und keine Bewilligung hatten, journalistisch tätig zu sein. Seit 3 Monaten sitzen die beiden nun schon im Iran fest. Unter welchen Bedingungen sie dort ausharren müssen, ist relativ unklar, sagt Eva Werner vom Deutschen Journalistenverband.
Es heißt, dass sie dort immer wieder angeblich mit unangenehmem Licht angestrahlt werden, dass sie beeinträchtigt. Ansonsten wissen wir nicht sehr viel darüber. Wir wissen allerdings, dass ihre Angehörigen zu ihnen gelassen wurden, allerdings nicht wie geplant an Weihnachten, sondern erst ein paar Tage später. Und wir wissen, dass es dem Auswärtigen Amt bisher lediglich gelungen ist, auch mit den beiden Kontakt aufzunehmen, aber nicht die Freilassung zu erwirken.
Anscheinend laufen seitens der deutschen Regierung Verhandlungen für die Freilassung der beiden inhaftierten deutschen Journalisten. Derzeit zeichnet sich aber nicht ab, dass die beiden ausreisen könnten. Darum haben deutsche Journalisten und Medienorganisationen am Sonntag eine Inserate-Kampagne zur Freilassung ihrer Kollegen lanciert.
Sonntag wurden erstmals Anzeigen geschalten in mehreren deutschen Sonntagszeitungen mit der Überschrift Freiheit für die beiden im Iran inhaftierten deutschen Reporter. Also mit der Kampagne wollen wir überhaupt die Sache in die Öffentlichkeit bringen und hoffen, dadurch zur Freilassung bewegen zu können. Denn Fakt ist, das Auswärtige Amt ist ja seit Monaten im Gespräch. Das allein scheint aber einfach bisher noch nicht genug bewirkt zu haben. Deshalb hoffen wir jetzt darauf, dass die Öffentlichkeit, die wir erreichen, da mehr bringt und dass die Kampagne vielleicht bewirkt, dass man im Iran einsieht, dass da Fehler gemacht wurden.
Die Inserate für die Freilassung der inhaftierten deutschen Journalisten würden nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern und eben auch im Iran wahrgenommen. Das schaffe Öffentlichkeit und erhöhe den Druck auf den Iran. Ein Beweis dafür sei, dass der iranische Außenminister dem deutschen Nachrichtenmagazin Spiegel ein Interview gegeben hat.
Da ging es um die beiden Geiseln, um diese beiden Journalisten und um die Frage, wann sie denn freikommen. Dass es überhaupt dem Spiegel gelungen ist, den iranischen Außenminister zu diesem Interview zu bekommen, ist schon mal ein gutes Zeichen. Und wir hoffen jetzt wirklich sehr, dass da noch mehr sich tut in den nächsten Tagen und Wochen. Na, er hat natürlich nicht gesagt, dass sie sofort freikommen können. Das wäre dann auch mehr, als wir erhofft hatten, jetzt so schnell. Aber er hat zumindest zu den Fragen, die da in dem Zusammenhang entstanden sind, Stellung genommen und hat gesagt, dass ihm das sehr wohl ein Anliegen ist, sich um die Problematik zu kümmern.
Trotzdem könne man nicht abschätzen, wie lange es noch dauert, bis die inhaftierten deutschen Journalisten freikommen. Was die Inhaftierung der beiden Medienschaffenden jedoch einmal mehr zeigt, ist, dass es sehr schwer ist, zu unabhängigen Berichten aus dem Iran zu kommen. Das heißt, dass man nicht richtig darüber aufgeklärt werden kann, was in dem Land eigentlich passiert oder wie die Situation von inhaftierten Personen genau aussieht.
Laut Reporter ohne Grenzen ist der Iran eines der gefährlichsten Länder für Journalistinnen und Journalisten. Im vergangenen Jahr kamen dort mindestens 7 Medienschaffende ums Leben. Außerdem sind derzeit in keinem anderen Land der Welt so viele Medienschaffende inhaftiert wie im Iran.
95,6. Rabe Info.
In den vergangenen Tagen beherrschte die baskische Terrororganisation ETA wieder einmal die spanischen Schlagzeilen. Am Dienstag wurden 2 mutmaßliche Mitglieder festgenommen. Einen Tag zuvor hatte die ETA einen dauerhaften und international überprüfbaren Waffenstillstand ausgerufen. Den aber hat die spanische Regierung zurückgewiesen. Sie fordert eine Auflösung der Organisation. Schon über 40 Jahre dauert das Seilziehen zwischen der ETA und der spanischen Regierung. Die Fronten sind verhärtet. Und trotzdem könnte der eben verkündete Waffenstillstand den Weg ebnen für eine langfristige politische Lösung des Konflikts um die Autonomie des Baskenlandes. Das zumindest meint Ralf Streck. Er ist freier Journalist im Baskenland. Dazu ein Beitrag in Zusammenarbeit mit Michel Rosa von Radio Dreieckland.
Viele linksnationalistische Bewegungen im Baskenland unterstützen die Ziele der ETA, nicht aber ihre Mittel. Sie wollen zwar zumindest eine partielle Unabhängigkeit des Baskenlandes, aber nicht zu jedem Preis. Und weil die ETA dem Kampf für die Unabhängigkeit schon fast 830 Menschenleben geopfert hat, hat sie ihren Rückhalt in der Bevölkerung verloren. Deshalb bot die ETA jetzt auch einen dauerhaften Waffenstillstand an, meint der freie Journalist Ralf Streck.
Das hat natürlich damit zu tun, dass im Prinzip im Baskenland selbst sich durchgesetzt hat, dass der bewaffnete Kampf der ETA beendet werden muss. Also dass er in den letzten Jahren sicher keinerlei positive Wirkung mehr auf die Frage hatte, weiterzukommen in der Frage des Selbstbestimmungsrechts.
Die ETA steht also unter großem Druck, auch im Baskenland. Dass sie seit September nun bereits zum zweiten Mal einen Waffenstillstand angekündigt hat, sei auf Druck von 5 linksnationalistischen baskischen Parteien geschehen.
Im September hatte die ETA zwar seit 15 Monaten keine Anschläge ausgeführt, aber sie hatten nicht erklärt, dass sie in der Waffenruhe sind. Und das war dieser Gruppe zu wenig und sie hatte dann in der Erklärung von Guernica gefordert, dass die ETA sich hinter diese Erklärung stellt und damit hinter die Forderung der internationalen Vermittlungsgruppe nach einem permanenten und überprüfbaren Waffenstillstand. Und den hat sie jetzt verkündet auf Druck der breiten baskischen Bevölkerung.
Die ETA will also die Waffen niederlegen und sich am zivilen, demokratischen Selbstbestimmungsprozess in den baskischen Provinzen beteiligen. Die spanische Regierung bleibt skeptisch. Auf den jüngst verkündeten Waffenstillstand der ETA ging sie nicht ein und forderte stattdessen eine Auflösung der Organisation. Das aber könne sich bald ändern, schätzt Ralf Streck.
Man muss nur ein bisschen zurückgehen in der Verhandlungsgeschichte der Basken. Da gab es ja zum Beispiel in den 80ern die Verhandlungen zwischen Felipe González und der ETA in Algerien. Da hieß es ein paar Wochen, bevor diese Verhandlungen offiziell aufgenommen wurden, wir haben keinen Kontakt, wir werden keinen Kontakt haben und wir werden nicht verhandeln. Kurze Zeit später wurde dann verhandelt. Sogar die postfaschistische Volkspartei hat in dem Friedensprozess 1998-99 mit sowohl Batasuna als auch mit der ETA sich an den Tisch gesetzt und debattiert. Von daher darf man diese ganzen Äußerungen nicht so ernst nehmen.
Auch die EU und die internationale Vermittlergruppe setzen die spanische Regierung zunehmend unter Druck, für den Konflikt im Baskenland endlich eine politische Lösung zu finden. Vor allem jetzt, wo die ETA in ihren Zugeständnissen so weit gegangen sei wie noch nie zuvor.
Und wenn, sage ich mal, die Ausrede, die Spanien immer wieder anführt, nämlich der bewaffnete Kampf der ETA, wenn das wegfällt und mit rein demokratischen Mitteln in breiteren Formen für diese Unabhängigkeit eingetreten ist, dann kann man das natürlich repressiv bekämpfen, aber man steht dann halt ziemlich blöd da. Und dann steht auch die EU in einer merkwürdigen Situation, also wenn man zum Beispiel sich anguckt, dass in Schottland zum Beispiel über die Unabhängigkeit abgestimmt wird, dass die EU die Unabhängigkeit von Mazedonien und dem Kosovo vorangetrieben hat, dass Belgien wahrscheinlich den nächsten Flammen und Wallonen zerfällt, dann wird man wahrscheinlich auch nicht umhinkommen, irgendwie eine Lösung für diese baskische Frage zu finden.
Einschätzungen von Ralf Streck, freier Journalist im Baskenland.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Rabe Info vom Donnerstag, 13. Januar. In der Redaktion waren Will Maral, Michelle Rosa und Cheyenne Mackay. Das Rabe Info gibt's als Podcast auf rabe.ch und die nächste aktuelle Ausgabe hören Sie morgen wieder um 11 Uhr hier auf diesem Sender.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.